Herzlich willkommen zu einer Episode des Popkultur-Beichtstuhls Vorgeblänkel-Edition. Mit mir ins Vorgeblänkel stürzen sich Markus Makokop.
Hallo, halt was kurz, hallo. Geht's euch.
Und Michael Michi Baumgartner.
Hallo. New Achievement.
New Achievement. Wir haben gerade vor der Podcast.
Neue Palato, ja.
Wir haben vor der Podcast-Aufnahme noch ein bisschen über Dungeon Crawler Karl philosophiert und geschwafelt, haben uns aber dazu entschlossen, im Podcast nicht so viel drüber zu reden, damit wir nicht spoilen. Außerdem ist der Mako noch nicht auf der Höhe von Buch 4. Deswegen geht's heute unter anderem um Snacks. Mhm. Hat ihr bei neue Snacks?
Halt, bevor wir mit Snacks anfangen. Hast du Michi eigentlich schon erwähnt?
Startups. Ja.
Okay, habe ich. Ich kriege auf Instagram jetzt immer Werbung für so einen Dungeon Crawler Karl Kickstarter, wo sie, glaube ich, so Tabletop-Game machen wollen.
What? Kriegst du das auch?
Na? Ja.
Wir machen auf jeden Fall einmal, wenn wir alles durch haben, würde ich sagen. Dann machen wir eine Episode über Dungeon Crawler Karl und Lit RPGs.
Ja, gern.
Würde ich schon machen. Das sind ja 8 Bücher geplant, oder?
9.
9? Ey, dann hat das fast schon Game of Thrones Ausmaße, oder?
Mhm.
Oder gleich wie Bergdoktor. Oder wie?
Was gleich wie bei?
Bergdoktor, nein, was, mir ist nichts eingefallen, was schon lang läuft.
Bergdoktor, ja.
Es gibt ja schon.
Gute Zeit, schlechte
Zeit. Was ich so schräg finde, es ist ja, gell, also wir wollten nachher über Snacks reden, aber jetzt reden wir doch kurz über Dungeon Crawler Karl. Für mich ist das total ein neues Phänomen. Also ich habe das wirklich, wo ich es eigentlich gesagt habe, habe ich es davor, vielleicht ein paar Wochen davor online gesehen, also halt auf Instagram gesehen. Aber es ist jetzt da schon ein Graphic Novel auf Dahlia, gibt schon Graphic Novel und es gibt schon so Deluxe Editions. Und was ich da so geil finde bei dem, da entwickelt sich jetzt schon so ein bisschen Stranger Things-like. Da entwickeln sich schon so geile, also da gibt es schon so geile Editions und so. Weißt? Also da gibt es schon so Bücher mit geilen Covers und irgendwie so. Das hat für mich so Potenzial, dass ich mir da, oder das Hawaii-Hemd, das du geschickt hast, dass ich mir da auch so Merch kaufen darf, weil ich es einfach so cool finde.
Das ist ja zum ersten Mal seit, ich weiß nicht,
Harry Potter?
Ich glaube, seit Harry Potter, ja. Ja, wahrscheinlich, oder? Lass mich kurz überlegen. Na, aber, ja, doch. Ja. Das ist zum ersten Mal seit Harry Potter, dass ich das mitkriege, dass es von einem Buch so ein Merch gibt.
Ja, und das ist
also,
so.
Weißt, jetzt nicht.
Ja.
Nicht jetzt von einer Serie oder von einem Spiel, sondern wirklich von einem Buch halt.
Ja. Für mich ist es auch zum ersten Mal, dass ich wieder so wirklich fanatisch bin, dass ich einfach unbedingt wissen will, wie es überall weitergeht. Also ich bringe die Nelle in den Kindergarten, hocke mir ins Auto, an dem Weg vom Kindergarten ins Büro, hoche weiter. Wenn ich mit der Toffi ihre Runde gehe, habe ich die Kopfhörer drin und hoch weiter. Am Abend zum Einschlafen hoche. Also ich hoche die ganze Zeit, weil ich einfach unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Weil ich so gehuckt bin bei dem. Auch von der Story einfach.
Und ich finde, das hat ja fast schon also es ist kein Hörspiel, es ist schon ein Hörbuch, aber ich finde, das Hörbuch hat auf alle Fälle einen Mehrwert, weil, also zumindest das vom Deutschen, ich finde das Amerikanische schon besser gelesen, weil die Stimme vom, ich glaube, Hayes heißt der, glaube ich, der Sprecher. Das ist fast schon ein bisschen so hörspielartig, weil die bauen da so Soundeffekte ein immer wieder. Also jetzt nicht das Ambient, aber die AI hat halt so einen blechernen Effekt.
Die Stimme ist, also ich finde bei so Hörbüchern, wenn man zum Beispiel die Fitzek-Hörbücher nimmt, die werden ja auch gelesen vom, was ist der Name gerade, die Synchronstimme vom Edward Norton. Mhm. Und der liest es auch super, und auch wenn der Frau, eine Frau liest, nachher liest, klingt es halt immer ein bisschen eigenartig und der liest alles so ein bisschen ähnlich, finde ich. Aber was ich bei Dungeon Crawler Karl so cool finde, ist, vor allem im, zum Beispiel im zweiten Buch ist es, glaube ich, oder im dritten, wo sie dann den Mentor haben und der Mentor ändert ja dann seine Form und dann liest er den einfach wie das Tier, das er da ist.
Ja, genau.
Oder auch die AI hat eine andere Stimme, wo man sich manchmal denkt, was ist das immer noch der gleiche, der das liest, oder ist das wer anderer?
Aber weil, es
wenn
gibt
es der
ja,
gleiche ist, dann kann er seine Stimme, also kann er seine Stimme ja unglaublich gut verstellen.
Also im dritten Buch gibt es aber einen Gastleser, glaube ich.
Ja, irgendwann ist noch einmal, habe ich gesehen, es stehen noch zwei Leser drauf.
Ja.
Ja. Genau. Aber ich war noch Laser. Echt schon lange nicht mehr so fanatisch auf ein Buch oder eine Bücherserie wie da jetzt. Ich bin wirklich extrem hooked. Debbie aber auch. Jeder, der mir's gesagt hat, eigentlich.
Aber Buch 3 und 4, ich kriege das so wenig. Also, mir ist das ist so komplex. Also, beim dritten Buch habe ich überhaupt nicht kapiert, wie das Level aufgebaut ist. Aber es hat trotzdem funktioniert für mich als Geschichte.
Jetzt, wo der Marco erzählt hat vom zweiten Buch, habe ich gesagt: Hä, okay, ja, stimmt. Ich finde, man taucht, wenn es so. Es ist komplex. Und es ist auch oft einmal, wie gesagt, ich hoch zum Einschlafen auch, da muss ich dann immer wieder, wenn ich dann am nächsten Tag hoch, muss ich wieder zurückspulen, weil ich nicht weiß, wo ich eingeschlafen bin. Und meine Vorstellungskraft reicht oft nicht, im Englischen vielleicht nicht so weit wie im Deutschen. Also ich werde sie auf jeden Fall auf Deutsch nochmal lesen oder hören, wenn sie auf Deutsch rauskommen, weil ich glaube, ich da einfach mir es nochmal besser vorstellen kann wie im Englischen.
Mhm.
Also gerade das dritte Buch ist extrem kompliziert und das vierte finde ich jetzt auch schon relativ kompliziert von der Vorstellung, wie die Welt da aufgebaut ist. Da tue ich mich total hart.
Ja, stimmt. Ich hab das auch nicht ganz verstanden mit dem. Mhm. Aber was ich mir auf alle Fälle gönnen wäre, ist der Graphic Novel.
Das schaut cool aus, ja.
Ja. Ja. Das sieht auch cool aus.
Ja. Okay, Snacks.
Go Snacks.
Ich war beim IKEA und habe mir so Cheese, weil ich bin momentan auf der Cheese Snacks Schiene.
Mhm.
Und jetzt kann ich nicht sagen, wie sie heißen. Fuck, ich habe sie nicht da. Ich glaube, die heißen Owls.
Würdegöttle. Käselbälle.
Owls, glaube ich, heißen die. Und die sind wie von der Form her wie Erdnussflips. Aber ist halt so ein Mais-Käse-Snack. Und da war ich ganz freudig überrascht, weil die haben ein bisschen einen anderen Geschmack. Weil ich finde, die Cheese-Snacks, die schmecken dann bei uns, so von Kellys und von Cheetos, die schmecken alle ziemlich gleich. Das sind die reinen Cheese-Snacks, also sie haben mal halt irgendeinen Geschmack, so Sweet Pepper oder so. Aber die IKEA Cheese-Snacks, die schmecken nur mal ein bisschen anders. Also die kann ich empfehlen. Die haben bisschen rauchigeres Aroma.
Okay. Hast du die Kellys Snips Käse mal probiert?
Na?
Ich hab die probiert, habe ich voll gut gefunden eigentlich. Also, da haben sie mehrere Experimente gemacht mit Snips und Geschmäcker. Das finde ich eigentlich das Beste.
Okay. Ich habe sie gesehen, dass sie mal so im Ausverkauf gesehen oder halt so ein Sale. Und dann gedacht, okay, gibt's das?
Finde ich gut.
Lustig, dass das gerade so ein Thema ist, weil Debbie hat das letzte Mal gesagt auf der Couch, so, man hätte jetzt voll Bock auf so Käse. Also eben sowas, oder? So Mais-Käsebällchen.
Aber
du
halt,
ja, irgendwie ist das. Ja, vielleicht
da ist irgendwas drin, hey, ich glaube, da ist halt massig Glutamat rein, weil.
Oder es ist irgendwas im Wasser in Tirol, das jetzt die Leute das Käse-Snacks treibt.
Aber das Verfluchte bei die Mais, bei allen Mais-Snacks. Ist halt, dass die im Mund sofort verschwinden.
Stimmt.
Weil die halt die haben Volumen, aber keine Masse.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Isst du die auch wieder so mit Einschaufeln so im Mund und dann verschwinden sie aber gleich im Mund?
Ja, kannst gar nicht aufhören
schaufeln.
Also und dann kackst wie so ein Hund das Nylonpapier aus, wo sie rein sein, oder?
Wie stört das so?
Sicher ist das, wie dein, die kann gar nicht anders essen.
Wenn es bloß nicht warm wäre.
Ich bin aktuell.
ja. Snack, zu Snackfrage mit Snips. Also. Man kann ja eigentlich Snips nicht essen, wenn man gamet nebenher, gell?
Mhm. Schwer.
Da gibt es ja solche Plastikdinger, die ausschauen wie Stäbchen. Habt ihr das schon mal gesehen, was sich so zwischen die Finger klemmt? Das heißt, man kann einen Controller noch halten, die stehen dann zwischen die Finger raus und dann kann man so in eine Snips-Packung oder Chips reingreifen, so wie mit Stäbchen und die essen.
Ernsthaft jetzt?
Ja, hat sich noch nie wer dran getraut an die.
Das ist da endet nicht, weil er da zu wenig reinschaufeln kann.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht zum Backerschaufeln drauf tun, dann geht's wieder.
Ja, aber ich bin mit Snacks und Getränken beim Gamen mittlerweile so vorsichtig, weil ich habe mehr als einen Controller ruiniert mit Getränken und Essen.
Ah, okay.
Ich brauche immer noch ein Isopropofol Alkohol für um mein
Isopropofol, ja.
Ja.
Okay. Wie ist es nicht Isopropofol?
Propanol.
Sondern Propanol. Keine Ahnung. Isopropanol.
Ja.
Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt Isopropanol?
Isopropofol.
Ja. Und also, Chloroform, brauche ich auch noch.
Das ist da was anderes.
Chloroform, da muss ich noch was erzählen. Hey.
Ich brauche jedenfalls den Alkohol, um meinen Pro-Controller endlich final zu richten, weil ich Soda-Wasser mit Zitrone drinnen einmal drüber geschüttet habe. Und ich habe nicht gedacht, dass das pickt. Ja. Aber selbst das hat es verklebt. Zu Snacks noch kurz was. Ich bin aktuell ein voller Sacker für Malteser. Ich weiß nicht, im Moment kann ich Malteser essen ohne Ende. Und das ist auch so ein Snack, den man nicht aufhängen kann, weil der so ähnlich ist wie Snips. Die lösen sich auch so. Also ist die Schokolade ist irgendwie so die Sphäre um dieses nicht existente, was ist denn das überhaupt?
So ein Malz.
Malzkern. Und dann haust du die rein und isch eins und denkst aber, hey, ich habe gar nichts gegessen, weil es innen drin löst sich sofort auf. Und dann hast du so bei Schokolade und dann kannst du einfach, von dir kannst du einfach 100 essen.
Jetzt pass auf, get your mind ready to be blown. Die heißen deswegen Maltesers.
Wegen Malz. Und Obermalzine auch vielleicht.
Obermalz.
Wow. Ich habe gedacht, das sind von den Malteser, von deinem Rettungsdienst.
Die kriegt man, wenn man gerettet wird von denen, dann kriegt man als erstes 3-4 Malteser
ein. Die holen an, weil dann hat sie vielleicht kriegst du so viel Schokolade frisch.
Ey, wenn du das magst, die Malteser, dann gibt es von Werther's Echte, gibt es jetzt, ich glaube, das ist auch ziemlich neu, weil ich habe das jetzt erst in Deutschland vor kurzem gesehen, bei uns habe ich die noch gar nicht gesehen. Von Werther's Echte gibt es jetzt sowas wie Maltesers, nur sind die innen mit so Karamell. Sind von der Konsistenz her genau gleich, nur mit Karamellfülle. Mit so
gepufften,
harten Karamell.
Okay.
Und da ist man echt übel geworden.
Weil es so viel?
Ja, ich habe da halt viel gegessen und habe nicht abgewartet, wie sich das dann auswirkt in meinem Inneren. Und nicht gut. Hat sich nicht gut ausgewirkt. Das war zum ersten Mal, dass man beim Zugfahren schlecht geworden ist.
Und ich habe beim ersten Zugfahren auch noch gegessen. Was haltet ihr eigentlich, nur so unpopular opinion, was haltet ihr eigentlich von Snacks, die dann in Schokoladenform gegossen werden und nicht mehr ihre ursprüngliche Form haben? Sprich, es gibt ja Ferrero Rocher Schokoladentafeln, es gibt zum Beispiel, für mich das Schlimmste, was ich mal aus Versehen gekauft habe, kennt ihr Katzenzungen?
Ja.
Ja.
Die hatten wir immer bei der Oma, die Oma ist so ein Oma-Snack, oder? Oma hat Katzenzungen gehabt, dann hast du die Packung aufgemacht und dann waren die alle einzeln in so einem Plastik, also so Plastik Schale.
Ding, ja.
Genau, wo aber jede Katzenzunge einzeln drin gelegen ist. So ausgegossen quasi. Und das war ja das Highlight an Katzenzungen ist ja nicht die Schokolade, die schon gut ist, aber jetzt, ja, sondern die Form und dass man die so lutschen hat können. Oder? Und dann ist sie immer dünner geworden, immer dünner geworden, immer dünner geworden und nachher hat man sie halt dann irgendwann gegessen. Also habe ich die gegessen jedenfalls.
Finger voll halt.
Schokolade. Genau. Und dann habe ich immer irgendwann einmal gedacht, aber war ja schon älter, habe mir gedacht, ich habe jetzt wieder mal voll Bock auf Katzenzungen. Ich kaufe mir jetzt Katzenzungen. Und dann bin ich halt ins Geschäft und sehe Katzenzungen, gibt es immer noch, nimm die mit und pack sie aus. Und dann war es einfach eine normale Tafel Schokolade mit Katzenzungen Schokolade. Aber nicht die Form.
Das haben sie eingespart. Und das Geilste haben sie eingespart.
Ja, aber es gibt natürlich die Originalkatzenzungen, gibt es auch, ich habe das falsche gekauft.
Ach so, okay.
Und jetzt gibt es ja eben diese Ferrero Rocher als Schokotafeln und ich glaube KitKat, oder? gibt es auch als so eigene
Ja, habe ich jetzt einmal gekauft sogar, ja.
Ja.
Finde ich zum größten Teil, finde ich die Experimente eigentlich immer gut. Zum Beispiel die Ferrero Rocher Schokolade, glaube ich, habe ich sogar sehr gut in Erinnerung. Da gibt es auch eine in Weiß, wenn ich mich nicht ganz täusche, die auch voll gut ist. Also ich mag die Experimente, aber ich mag auch das Original. Ich finde es legitim, dass sie das machen dürfen.
Ja. Andy?
Ich finde das eigentlich auch gut. Was sie aber, was da oft verloren geht, ist dann der eigentliche Geschmack von dem Snack, weil oft ist da der Schokoladeanteil zu hoch, finde ich. Also, jetzt als Beispiel, was habe ich jetzt vor kurzem gesehen? So Oreos-Schokolade. Ah, was war das?
Ja, Milka Oreos gibt's.
Ja, genau. Und das hat ja mit Oreos nicht mehr so viel zum Dorn, finde ich. Da ist irgendwie zu viel Schokolade dann. Also, da habe ich lieber einen Original-Snack und isst dann eine Schokolade dazu. Wow. Ich finde es generell auch lustig, dass es das gibt und ich finde es auch cool, ja. Aber da ist oft der Schokoladeanteil zu hoch, finde ich.
Mhm.
Was mir zum Beispiel, was mir, das ist, wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht das jetzt so ein reiner Snack-Podcast wird, aber ich hätte lieber, dass sie alte Sachen wieder auf den Markt bringen. Was ich zum Beispiel sehr vermisse, ist, sind die Choco Friends. Und ja, was ich noch vermisse, ist Loufle. Weil ich glaube, das gibt es nicht mehr. Zumindest habe ich es bei uns nicht mehr gesehen. Das war wirklich nur, es wirkt ein bisschen wie ein Money Grab, weil das ist im Prinzip Schokolade mit Luft rein und kostet extra.
Ah, ja, ich weiß, genau.
Aber es ist geil gewesen, da abzubeißen irgendwie. Da war das, das Kauerlebnis. Das war geil, ja. Ja, eben, das war geil.
Aber ich finde ja eben das, ich meine, was es noch keine Tafel gibt, ist gleich von Toblerone, oder? Die hat immer nur die Form. Ich finde aber halt so gerade bei so Ferrero Rocher, Toblerone, Malteser, Oreos, da gehört doch die Form des Snacks zum Snack-Gefühl dazu. Wenn ich das in der Tafel gieße, dann verliert es gleich, wenn eben eine Toblerone als Tafel, weiß nicht, ob das so geil war, wie dass du mit dem Spitz den Rachen aufschneidest, wenn eine Beispiel.
Das wollte ich gerade sagen. Da hebele ich mir lieber mal einen Schneidezahn aus, indem ich versuche, da abzubauen. Das ist echt wirklich, der Schmerz ist real. Toblerone ist somit das Einzige, wo das vielleicht sogar einen Mehrwert hat, dass es eine Tafel ist, weil du das dann schmerzlos quasi essen kannst.
Wenn man
beziehungsweise, wenn man die Toblerone mit die Hände abbricht, ist man ja voll gesaut dann, weil du schmilzt die sofort.
Ja, und du kannst, die ist ja wie aus Beton. Die kannst du ja eigentlich gar nicht auseinanderbrechen. Ohne dass sie auseinanderbricht oder dass die ganze Tafel zerstört, also das ganze Ding zerstört ist.
Jedes Aber Mal, wenn ich Toblerone kaufe, dann muss ich denken, probiere ich jetzt die Spitzen zueinander zu drucken zum Abbrechen oder auseinander.
Mhm.
Und mir funktioniert was und die Hände sind einfach voll.
Und ich habe es gar nicht verglichen. Jetzt ist Toblerone ist für mich immer so extrem teure Schokolade. Ist das immer noch so eigentlich?
Ja, momentan ist jede Schokolade teuer.
Ja,
stimmt. Also fällt es nicht mehr auf.
Aber ich bin gerade kurz da beim Schauen noch, was es noch gibt als Riegel ist Daim.
Ja.
Von Milka.
Aber wo es dann jetzt schon sagt, ich mag das Original und so, dann wäre uns aber solche Sachen wie Knoppersriegel, würde es dann auch nicht geben. Also den Schoko-Nussriegel teilweise.
Ah ja, stimmt.
Der ist schon ziemlich gut ist.
Aber der Knoppersriegel ist ja was anderes. Das ist ja nicht der Knoppers in Riegelform, sondern der schmeckt ja tatsächlich anders.
Ja, ich glaube, das wollen sie aber auch, oder? Dass
Ferrero
Rocher Schokolade schon auch anders schmeckt wie das Original.
Ach so. Ja, okay.
Aber es gibt nicht von legit. Milka, es gibt von Milka ja zum Beispiel Lou Milka, also von den Kekse.
Ja, kann ich.
Und Tuk Milka.
Da gibt es keinen Unterschied, oder?
Das ist einfach ein Keks mit Schokolade.
Ja, aber der Tuk, ist der nicht ein bisschen salzig danach?
Normal schon, aber ich weiß
nicht, die Milka. Aber die Duke hat auch, oder? Nicht?
Weiß nicht. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan. Ich bin nicht so ein Fan von so Sachen. Deswegen hat mich interessiert, was
ich davon habe. Aber ich hätte noch einen Snack, den ich gut finde. Soll ich noch erzählen, oder?
Bitte, bitte.
Ja?
Wolltest du einen zweiten Podcast?
Ja, mach gleich. Rede einmal was.
Spar.
Ich nur einfach voll.
Veggie, vegane Fruchtgummi, saure Erdbeeren. Ich habe extra aufgemacht, die Suche. Kennst du das?
Ja, dann muss man anschauen, was? Spar.
Veggie, Erdbeeren einfach suchen. Die finde ich so geil von der Konsistenz. Das ist, durchs Vegane ist ja oft die Konsistenz von so Gummibärchen ein bisschen anders.
Ja, die sind weicher.
Genau, die sind auch ein bisschen weicher, aber schon noch hat eine gute...
Ja, auch
richtig, also die sind sehr gut lutschbar, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das bei vielen Veggie-Sachen ist, die kleben teilweise so ein bisschen auf die Zähne.
Mhm, ja.
Muss man mögen. Deshalb machen die auch ein bisschen, aber die finde ich momentan voll. Das ist mein Go-To-Gummi-Zeug.
Die haben ein bisschen was von dem, was früher auf die Christbaum, auf die Christbaumer gegangen ist, oder? Die runden Gelee-Dinger.
Ja, aber die Konsistenz von den Gelee-Dinger ist ganz andere wie die jetzt von dir.
Ah, okay. Okay.
Also wenn es das in Erinnerung habt, weil die Ringe habe ich auch nicht so gern mögen, die sind mir zu weich gewesen.
Ja, probier die jetzt einmal noch. Das ist was für einen erwachsenen Gaumen eher, glaube ich.
Oder muss man die ein bisschen hängen lassen? Reifen die?
Am besten sind die, wenn du dann durch die Stadt gehst und nachher durchforstest die ganzen Christbäume, die im Müll stecken, ob da noch irgendwo noch so ein Snack oben ist.
Geil.
Das sind die geilsten dann.
Nein.
Und was haltet ihr von Snacks in von bekannten Süßigkeiten in Eisform? Weil ich bin ein großer Fan vom Mars-Riegel-Eis. Oder Snickers, nein, Blödsinn, Snickers-Riegel-Eis.
Snickers-Eis ist sehr gut. Snickers-Eis ist sehr gut, ja.
Aber da haben sie jetzt nicht so viel geändert gegenüber den normalen Riegel, oder?
Halt das ist schon kalt. Noch.
Also,
oder?
Ja, ich meine, ist schon Vanilleeis auch drinnen, oder?
Mhm.
Also da irgendwo muss da Vanilleeis dazu kommen, aber sonst, er schaut ja ähnlich aus, oder? Wie der halt der normale
Riegel. Das Oreo-Eis schmeckt auch voll gut. Schmeckt mir besser wie die original Oreos.
Apropos Eis, ich meine, Oreos finde ich, bin jetzt nicht so, ich bin nicht so ein großer Fan, aber apropos Eis, ist Brick halt kommt wieder, gell? Das habe ich eigentlich gesagt letztes Mal. Ich habe noch keins gegessen, aber ich freue mich schon drauf.
Ich habe schon, hab schon Eis gegessen sollen. Warme Temperaturen.
Ich über Vierjährige, also ja.
Okay.
Wir haben mehrfach schon Bananensplit selber gemacht.
Ich hab nie aufgehört, Eis zu essen, so. Seit ich nicht lau.
Aber immer gestern. Das erste Twinny gekauft dieses Jahr.
Das Originale oder das mit den neuen Geschmäckern?
Nein, das ist Original. Und dann habe ich gedacht, welches ist sie zuerst? Dann habe ich zuerst das Birne. Nein, ist Birne. Ja, ich mache jetzt mal einen Fehler, dass ich sage Apfel. Aber es ist Birne, oder? Das Grüne.
Ich weiß es gar nicht.
Doch, ist Birne. Habe ich zuerst das gegessen und danach habe ich gedacht, ja, weil danach ist es noch ein bisschen fruchtig, zischig, das Erdbeer. Zischig, ja. Da ist keine Kohlensäure drin, aber trotzdem. Ein bisschen aufregender, das Orange, finde ich halt.
Im Haubenlokal. Und jetzt nur ein Twinny, bitte.
Kann ich das aber noch vorbereiten? Bitte teilen Sie es schon für mich, bitte. Seid ihr auch nicht der Borde zusammenlässt beim Essen? Gibt nämlich so Menschen.
Das kommt drauf an. Weil manchmal passiert es mir, dass ich sie teilen will und dann bricht ein Holzstapel einfach raus und dann habe ich quasi Bordet Winnie auf einem Holzstapel und dann ist natürlich
dann ist
ein Notfallprogramm angesagt, ja.
Okay. Ja, der Michi will nicht mehr teilhaben an dem Gespräch.
Nein, ich mag nicht. Essen interessiert mich nicht mehr.
Okay, geht's weiter.
Ich bin ein bisschen weggenickt.
Die Social Battery ist aus.
Essen ist das Fußball vom Popkulturbeichtstuhl.
Nein, da die mitreden.
Ja.
Sollen
wir gleich weitergehen?
Ich bin gerade weggezoomt, ja.
Weil es ist was schon gefallen und ich muss sofort eingrätschen vorher.
Yes.
Weil Controller durch Snacks vielleicht vernichtet worden sein oder nicht. Ich habe einfach einen Controller gekauft, weil ich wollte Geld ausgeben. Und dann haben wir gedacht, boah, Controller kaufen ist so wie, Achtung Klischee, wenn Frauen sich Schuhe kaufen. Ja, nein,
stimmt. Oder der Anti-Acasio.
Ja.
Stimmt, oder Michi Lego. Stimmt, ich habe zum Beispiel, ich habe das letzte Mal gemacht, wo der Starfield-Controller rausgekommen ist, für die Xbox.
Mhm.
Weil ich den so schön gefunden habe. Jetzt kaufe ich mir
einen Controller. Jetzt in die Kamera.
Wow.
Man sieht jetzt nicht, im Müller war in Aktion anstatt 200 Euro, 150 Euro. Man kann es nicht lesen, Nikon Revolution Pro 5 heißt der. Ich nutze nicht einmal die ganzen Pro-Funktionen, eben, dass man die Trigger kürzer machen kann, dass man nicht so weit reindruckt. Aber wie auch auffallen ist, ist es ein PlayStation-Controller, der aber das Xbox Layout hat. Mhm. Ah, das, weil ich blur da immer so. Aber ich benutze ihn am PC eigentlich. Und zwar geht er mit Kabel und Wireless. Hat so eine schicke Box, wie alle so Controller, die so 150 Euro kosten. Mit das Steuerkreuz kannst du halt austauschen und die Analogsticks kannst du höher machen, wenn du magst. Und hinten auf, also da hast du ein paar so Schalter für welchen Modus du verwenden willst und du kannst auch Makros verwenden, was ich auch nicht gemacht habe. Also eigentlich benutze ich wie ein Standard-Controller. Aber der hat einen Hall-Effekt. Analog-Sticks. Das heißt, das ist jetzt auf technischer Ebene, Achtung, jetzt wird es gesagt, kein Potentiometer mehr drinnen, um die Stick-Position zu ermitteln, sondern mit einem Magnetfeld wird das gemacht. Und sie sagen, das soll Stick-Drift verhindern. Oder das kann man dann besser noch konfigurieren und anpassen, falls einmal Stick-Drift passiert, aber es sollte nicht wirklich passieren, sagen sie.
Ich glaube, du musst erklären, was Stick-Drift ist.
Und Stick-Drift ist, wenn man... Hast du das letzte Mal schon erzählt über das Magnetfeld?
Den Effekt habe ich schon mal erzählt, dass es den gibt, okay. Und ich war mir auch noch nicht sicher, ob ich mir so einen kaufen will.
Okay.
Und Stick-Drift ist, wenn man beim Analog-Stick loslässt und in die Mittelposition zurückgeht, dass dann trotzdem noch der Charakter oder die Sicht sich verändert, weil der halt nicht genau in der Mitte ist, weil sich das über die Zeit... Entweder ändert sich der Mittelpunkt, weil der Stick nicht mehr halt ausgeleiert ist, oder es ist wirklich in der Elektronik so, dass der Widerstandswert sich verändert über die Zeit. Und somit wird der Mittelpunkt nicht mehr so genau erkannt.
Was ein großes Problem ist, wenn der Controller fix verbaut ist, wie in der Switch Lite, glaube ich, heißt sie, oder?
Ja, genau.
Oder im Steam Deck. Und ich glaube, bei den Switch-Controller war Stick Drift generell ein Problem am Anfang, glaube ich.
Da hat man es oft mitgekriegt, aber es hat fast jeder Controller irgendwann einmal das Problem.
Ja. Mittlerweile ist es aber viel besser geworden. Also ja. Die Xbox-Controller sind da wesentlich, die waren auch, also zumindest von der Xbox 360, da war es ganz extrem. Bei der One habe ich auch noch ein paar gehabt mit Stick Drift.
Ja. Also bei deiner 360 ist mir auf jeden Fall passiert irgendwann einmal. Und ja, also ich hoffe, dass das bei dem jetzt nicht passiert. Ja. Ist also, gegenüber am normalen PlayStation 5 Controller, also er ist kompatibel mit PlayStation 5 und 4 und PC, hat er nicht diese adaptiven Trigger. Das ist der einzige Nachteil gegenüber dem PS5 Controller.
Das habe ich beim PlayStation 5 Controller schon geil gefunden. Das Roguelite, wo man so.
Returnal?
Bei Returnal, wenn du so länger gedruckt hast und das
so richtig spürst. Nein, das ist schon geiler Effekt. Richtig. Teilweise hat es mir aber auch genervt, wie wir mal. Wow, was haben wir da gespielt? Irgendein Shooter online, wo wirklich dann merkst, oh, jetzt wird der Widerstand hart und jetzt muss ich durchdrucken und dann schießt er erst. Und es war so ungewohnt, dass man teilweise einfach nicht auf die Gegner geschossen hat, weil ich gemerkt habe, oh, was ist jetzt? Ist was hin?
Hat PlayStation das eigentlich noch viel verwendet bei ihren Spielern?
Eben gar nicht so viel, leider. Und da ist eh am meisten am PC verwendet und den Controller. Ja. Gibt es da noch weniger Spiele, die das unterstützen?
Weil ich finde, war bei der PlayStation 5 am Anfang schon, bei dem Astrobot und so, habe ich mir gedacht, boah, wie geil ist denn das? Wie fühlt sich das cool an?
Ja.
Aber sie haben es dann auch, mit Kevin habe ich geredet, da habe ich mir überlegt, ob ich mir ein Spiel auf der PlayStation oder auf der Xbox kaufe. Und dann habe ich recherchiert und dann haben sie gesagt, nein, da ist überhaupt nicht, also sie haben das überhaupt nicht verwendet und haben es wieder für die Xbox geholt. Aber das war irgendein Spiel, wo ich gedacht habe, da wird sich das so gut anbieten, aber ich weiß nicht mehr, welches es war.
Eben, es ist so, wenn auf mehreren Plattformen so ein Spiel rauskommt, dann tun sie sich das oft nicht an, dass sie für den PlayStation-Controller extra das einbauen.
Ja.
Brauchst fast einen PlayStation-Exclusive-Titel.
Aber du machst jetzt quasi Controller-Inception, oder? Du hast einen PlayStation-Controller, der ausschaut wie Xbox-Controller und du verwendest einen PC.
Genau.
Ist der Kreisel schon umgeflogen?
Und weißt du, was ich spiele damit? Gleich in nächste Vorgeplänkel-Ding. Du. Das habt ihr gesehen bei mir. Hades 2, ich bin wieder voll rein, hey. Ich habe in letzter Zeit so viel Hades gespielt. Das ist. Mir fällt jetzt erst auf, was das für ein gut designtes Game ist.
Schon, gell?
Ja, ey. Also, wenn du einer bist, zum Beispiel, der die Story ignorieren will, dann sind die Gespräche halt auch trotzdem voll gut, dass man einen vielleicht trotzdem dazu animieren kann. Dann hörst du das halt doch an. Das sind irgendwie so ein Dialog, wo zweimal hin und her geswitcht wird oder dreimal. da hoch einfach mal rein, vielleicht taugt es da ja. Dann, dass jedes Mal, wenn du stirbst, eine andere Waffe vorgeschlagen wird für die, hey, nimm die Waffe, dann kriegst du mehr Ressourcen, wenn du spielst. So, dass einer dazu geführt wird, ja, ich habe einmal eine Waffe ausprobiert, hat mir überhaupt nicht getaugt. So, na, probier es nochmal, vielleicht hast du leider das eine nicht ausprobiert und dann wird es da mehr taugen. Also sie bringen den Spieler dazu, einfach mehr zu experimentieren. Und weil das war beim Ansatz auch so, wo man dachte, ich spiele jetzt nur mit der Waffe, die taugt mir am meisten. Mhm. Und dann plötzlich, nein, jetzt taugt mir doch die andere mehr. War voll cool. Und jetzt hat jede Waffe nur irgendwie so 3 Ausbaustufen, mit wo sie sich anders spielt. Du hast Tiere dabei, die was speziell beim Ressourcensammeln dir ein bisschen helfen. Dann haben sie solche Trials, wo sie dir die Ausrüstung vorgeben und schon ein bisschen Ausrüstung geben, also von den Göttern, die Boons, wo sie dann lernen, so, hey, hast du gewusst, wenn du das und das und das hast, dann hast du so ein gutes Combo für gewisse Sachen schon. Also sie sagen dir sozusagen, nimm nicht einfach irgendeinen Scheiß, was dir angeboten wird, es gibt halt schon Sachen, auf die du hinarbeiten kannst, was dir einfach voll stark machen. Ja. Ja. Also, ja, jedes Mal wieder.
Ja. Und dann hast du ja noch die Beziehungen mit den einzelnen Charaktere, die über das Ambrosia noch weiter vorantreiben. Genau. Bin ich erst später drauf gekommen, wo ich mal in den Codex reingeschaut habe, dass, dem habe ich jetzt ja schon Ambrosia gegeben, warum soll ich dem nochmal eins geben, oder? Und dann siehst du aber erst, dass es da verschiedene Stufen gibt und dass aber eine gewisse Stufe, wie oft du dem Ambrosia gibst, verändert sich was. Ich habe es noch nie geschafft, mit wem in die Taverne gehen, was zu trinken, das habe ich noch nie geschafft. Hat noch nie wer angenommen. Fischen kannst du gehen, du kannst in die heißen Quellen gehen, du kannst Pflanzen anbauen, du kannst Tränke brauen, du kannst halt verschiedene Zaubersprüche in dem Kessel brauen, der dir dann wieder Buffs gibt. Und was ich so schräg finde, ich habe es wirklich extrem viel gespielt und ich bin in beide Welten, also in der Ober- und in der Unterwelt, schon bis zum Endboss gekommen, habe da halt immer verloren, aber trotzdem, was ich also so unglaublich komplex finde, ist, wenn du mit den Göttern dann redest, am Weg nach oben oder nach unten, gehen die immer auf das ein, was gerade passiert ist oder was, wo du gerade die gerade aufgehalten hast und die treiben die Story immer weiter, obwohl die Story eigentlich in andere Spiele war die schon auserzählt. Du warst, okay, der ist da, das ist das Problem.
Da hätte er schon zum dritten Mal seinen selben Satz gesagt, aber das gibt es
nicht bei Hades. Genau, das gibt es da nicht. Die reden immer was anderes. Und was ich auch noch spannend finde, ist, bei manchen, in manchen Gebieten kriegst du noch zwei Göttergaben angeboten. Du musst dich für eine entscheiden. Und dann musst du überlegen, welcher Gott ist jetzt, also welcher passt zu meinem Bild, mit wem verscherzt du es da kurz, weil der greift dich dann an, während du quasi da alle Gegner töten musst, mit dem Buff vom anderen Gott. Und ich habe da zum Beispiel mal, ich habe die Hera, die von meinem Feuer, die mag ich ganz gern.
Ja, aber das weiß ich
nicht. Die habe ich genommen und der andere war der Zeus. Und der hat permanent einfach Blitze auf mich geschossen. Während ich unten probiert habe zu kämpfen, habe ich mich immer ausweichen müssen. Und dann hat mir der einfach getötet. Und das hat mich so geärgert, weil ich dachte, jetzt war ich voll weit. Und das hat mich der getötet. Obwohl, hat die doch besser ihn genommen, weil vielleicht hat mir die anderen nicht. Und das ist so, also so vielschichtig, so komplex und mega cool. Echt geil.
Da bin ich, glaube ich, ich habe es jetzt fast 30 Stunden. Und dann, weil ich muss jetzt nachschauen, wie lange ich das erste gespielt habe. Weil es wird wahrscheinlich ähnlich von der Zeit sein. Das erste habe ich 77 Stunden gespielt.
Also bei mir ist,
somit rechnen ich auch ungefähr beim Spawn. Ja,
ich weiß nicht, ob das stimmt bei mir, weil oft einmal, ich weiß nicht, wie es beim Steam Deck ist, ob er da die Zeit weiternimmt, wenn du es gleich auf dem Standby tust. Aber ich bin bei 46 Stunden bei Hades 2 und Hades 1 habe ich nicht auf dem Steam Deck gespielt, glaube ich. Aber 46 Stunden, sag mal da. Und ich habe erst 9 von 50 Achievements. Ich habe aber wirklich extrem, also wie gesagt, ich war schon bei beide Endgegner in beide
Ebenen. Das ist so umfangreich, wo man dann meint, das war beim Answer schon so, boah, jetzt habe ich die Bosse heraus. Und dann gibt es dann so, ja, du musst sie jetzt schwerer machen, damit du besseres Zeug kriegst. Plötzlich haben die ganz neue Muster und die Kämpfe sind total anders. Wahnsinn.
Ja, und da, dass du mit, wenn du, da hast du ja noch den anderen, den Schicksals, der Bruder von die drei Schicksalsschwestern.
Ja.
der dann auch wieder Aufträge gibt, so im Sinne von, du musst jetzt quasi, nimm den Buff, weil den brauchst du, um diesen Auftrag zu erfüllen, und wenn du den Auftrag erfüllst, kriegst du wieder was. Dadurch wärst du halt immer so verlockt, da mal Buffs zu nehmen, die du normal nicht nimmst. Und was ja auch noch ist, bei dem Meditieren und die Karten, was du nehmen kannst, die Tarot-Karten.
Ja, da kannst du auch voll viel machen. Hey.
Da kannst du auch nachher nochmal in eine zweite Ebene gehen und die Karten nochmal upgraden und in verschiedene Kombinationen zusammen tun. Also, das ist so ein Spiel, wo das musst du wirklich von Anfang an spielen und dann dranbleiben, weil ich glaube, wenn du dann nach einem Jahr wieder einsteigst, dann kennst du mal überhaupt nicht mehr aus.
Ja.
Was ja, so, nach einem Jahr, Spiel, da kennst du aber nirgends mehr aus, oder immer.
Ja, aber bei dem Spiel, das bei macht FIFA schon echt schwer, so, sag mal, das ist auch noch eine Runde. Ein Spiel noch eine Runde schnell. Also du bist echt, das ist eins von den wenigen Spielen, wo ich jetzt nicht nach einer Stunde sage, so, ja, jetzt habe ich genug, jetzt tue ich mal was anderes. Also da ist so ein typisches Sonntagmorgens-Spiel, ja, um 9 Uhr einmal starten, plötzlich ist 12 Uhr.
Auf Nacht.
Ja, ich meine, dann starten wir mal mit Mittag. Ja,
ja, nein, ist sehr cool.
Ja. Das Spiel mit einem Controller. Sorry, ich habe jetzt ganz viel
Screen-Time, wollte ich sagen. Machen?
Ja, Voice-Time gehackt. Bitte, ja. Das ist.
Da sage ich schnell was nicht Gaming-related ist, damit nicht zu viele Leute den Podcast verlassen. Wir haben uns Anaconda angeschaut. In 9.
Ah, mit Jack Black mit und.
Jack Black und Paul noch? Rudd.
Ja.
Steve Zahn spielt mit, den kennt man auch, das ist auch so ein klassisches Comedy-Gesicht. Der hat bei National Security mitgespielt, der hat bei Sahara mitgespielt, der spielt immer so ein bisschen Sidekick. Kennt sicher, wenn es Gesicht
ja, hat. Beim Namen nicht, aber wahrscheinlich schon.
Und ja, wir haben unterhaltsam gefunden, wir haben sehr unterhaltsam gefunden. Ich war mal natürlich mit Paul Rudd und Jack Black ist es klar, dass es, oder relativ klar, dass es eine Komödie ist. Aber es ist natürlich, also kurz um was es geht, der Paul Rudd ist so ein gescheiterter Hollywood-Darsteller, spielt immer so ein bisschen, hat halt sein größter Erfolg ist, dass er bei SWAT mitgespielt hat für 4 Episoden. Und der Jack Black ist ein Drehbuchautor, also der Director, der in Boston in einer Firma für Hochzeitsfilme arbeitet. Also beide zwar gescheiterte Hollywood, so halt gescheitert, aber sie sind halt beide haben ihren Kindheitstraum des Hollywood-Erfolgs nicht verwirklichen können. Und dann hat der Jack Black Geburtstag und der Paul Rudd kommt eben zu seinem Geburtstag und bringt da den alten Film, den sie als Kinder in der Schule gedreht haben, mit. Und dann packt sie es halt so, quasi die 4 Jugendfreunde, dass sie es halt nie irgendwie geschafft haben, dann einen Film zu drehen. Und dann sagt der Paul Rudd, ja, er hat die Rechte an Anaconda, im Anaconda-Franchise, gekauft.
Das ist die Story?
Das ist die Story, ja.
Das ist ja geil.
Und Anaconda war 1997 ein Film mit der Jennifer Lopez, mit dem Ice Cube, mit dem, wie heißt der? Der Vater von der Angelina Jolie, John Voight.
John Voight, ja, genau.
Und den Eric Stoltz. Owen Wilson hat auch mitgespielt. Danny Trejo hat mitgespielt. Also Starstruck quasi 1997. Und da geht es, glaube ich, darum, dass die Jennifer Lopez, ist ein Horrorfilm oder soll ein Horrorfilm sein, glaube ich. Und klassischer, sie sind im Amazonas und werden von einer Riesenschlange angegriffen und alle getötet, oder Großteil. Und genau, den wollen sie remaken. Und dann machen sie sich auf und das, versuchen halt diesen Film zu remaken und dann landen sie quasi im Film.
Es ist aber und interessant, ich weiß nicht, gell? Sorry, das unterbricht. Ja,
bitte.
Dass der Jack Black einen ähnlichen Film, also ein Film im Film dreht bei Godzilla. Ah, Godzilla sage ich. King Kong.
Ja, King Kong, ja.
Oder? Da geht es auch darum, dass sie einen Film drehen wollen und der Jack Black ist, glaube ich, ist er auch der Regisseur, oder?
Ich glaube, er ist auch der Regisseur. Ja, ja. Er ist auch der Regisseur, ja.
Wird da gar kein Schmäh drüber gemacht über das?
Nein.
In Anaconda?
Nein. Und, aber es ist, ja.
So, und das Prinzip, also das, sagt man, die Prämisse, dass das so Meta ist, quasi, dass das in der echten Welt spielt, wo es den Film Anaconda gibt, das ist ja ein bisschen so wie bei Scream 4, oder? Da ist ja auch so, dass eigentlich, oder da ist nicht mehr da, jetzt bei Scream 4 ist es doch auch so, dass es die Scream-Filme gibt und dann
gibt es. Ich glaube, das ist schon ab dem zweiten sogar so.
Aber bei Scream ist doch so, dass es gibt Scream, also es gibt den ersten Film und dann ab dem zweiten gibt es die Filme über den ersten Film. Über den
okay.
So, okay. Glaube ich, ist das.
Ja.
Ja, aber jedenfalls ist es witzig. Es ist sehr witzig. Es ist kein Horrorfilm, es ist nicht gruselig, es ist nicht grausig. Die Schlange spielt einen eher untergeordneten Teil. Also ist am Anfang zumindest schon zumindest die ersten drei Viertel vom Film. Aber es ist witzig, es ist gute Unterhaltung. Und es ist wieder mal so ein bisschen eine Komödie, die es eh jetzt relativ wenig gibt. Also es ist einfach so total was so wie Kindsköpfe oder so. Gute Unterhaltung für 1,5 Stunden. Und keine vergeudete Zeit, einfach lustig zum Anschauen. Und ich meine, ich schaue ihm Jack Black und den Paul Rudd gern zu. Die sind beide sehr super Schauspieler und spielen das, was sie spielen. Ich meine, der Jack Black spielt immer eine gewisse, immer die gleiche Rolle, oder? Eigentlich. Also, ich kriege immer irgendwie singend und tanzend und metalig und ums Eck. Ja. Und ich finde es lustig, wenn gute Schauspieler sich schlecht schauspielern. Weil der Paul Rudd spielt ja einen schlechten Schauspieler in dem Film. Mhm. Und wenn er dann schauspielert im Film, also in ihrem Anaconda Remake und da so schlecht schauspielert, dann finde ich es wieder witzig, wie gut er das macht eigentlich.
Aber die spielen nicht quasi sich selber in so alternative Varianten.
Nein, sie spielen nicht, sie sind nicht Paul Rudd und Jack Black.
Okay. So wie bei Supermassive Talent.
Sie sind
Nicolas Cage.
Ja. Nein.
Ja, okay.
Aber jedenfalls gute Unterhaltung. Ja, kann man auf jeden Fall reinschauen. Ist auf Amazon Prime. Nein, auf Netflix. Was halt immer ist, wir wollten uns natürlich den alten Anaconda anschauen. Davor.
Gibt's nirgends
zum Streamen, überall zum Zahlen. Okay, klar. Gleich wie beim. Es ist mir nicht gewusst, dass der dritte Downton Abbey-Film rausgekommen ist. Als große Downton Abbey-Fans. Wollte man sagen, müssen wir fast den zweiten nochmal schauen davor. Ja. Nein.
Aber weil du gesagt hast, Anaconda war ein Film von 1997, aber da hat sich wirklich nur erinnern, Anaconda 2 und 3 hat sich
da alles. Nein, hat schon ein Franchise gegeben.
Gibt
schon
Franchise. Okay, ja.
Aber sie wollen halt Ur-Anaconda Remake.
Und auch vor 1997, kann man vor, oder? Hat es doch auch irgendeinen Schlangenfilm gegeben, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, aber der erste, also der, den sie remaken wollen, ist der von 1997.
Okay.
Da gibt es sogar. Okay, hat sich sogar 2025. Ah nein, der 2025 ist der.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6 gibt's. Anaconda, Anacondas, The Hunt for the Blood Orchid, Anaconda 3 Offspring, Anacondas Trail of Blood, Lake Placid versus Anaconda. Anaconda 2024.
Aber das sind also straight to DVD-Dinger, oder?
Ich schätze mal.
Ja, ich glaube.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall ganz witzig.
Nicht schlecht.
Hätte ich schon noch was gemacht?
Oder ich habe gezockt und geschaut, aber jetzt mache ich gleich mit einem Film weiter. Und zwar habe ich mit dem Martin die Bob Lazar Story auf Prime geschaut. Das ist ein Doku, unter Anführungszeichen. Sagt eigentlich der Name Bob Lazar was?
Nein.
Der Bob Lazar ist unter ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen ein Alien-Whistleblower, der behauptet, dass er, jetzt weiß ich nicht wo, studiert hat bei einer ziemlich bekannten Universität und dann in der Area 51 gearbeitet hat in einer Abteilung oder in einer, das habe ich nicht ganz verstanden, in so einer Sonder, in so einem Spezialhangar von der Area 51, nämlich die Site S4. Und da hat er Alien-Technologie so backwards engineered, sagt er. Und Die Bob Lazar Story ist im Prinzip ein einziges Vehikel, wo er quasi genau erzählt und genau erörtert, was er da gesehen hat und an was für Alien-Technologien er gearbeitet hat. Und das Ganze ist mit ziemlich, ich sage jetzt einmal, wenig Aufwand, aber mit einem großen Effekt. Also das ist, glaube ich, nicht teuer gewesen zu produzieren, aber es schaut wahnsinnig gut aus. Die haben AI verwendet für viele Sachen. Sie haben Schauspieler engagiert, einer, der einen jungen Bob Lazar spielt, der wirklich genauso ausschaut wie er. Da haben sie, glaube ich, sein Gesicht auch mit Deepfake dann verändert. Und das war schon interessant, das einmal so geballt zu sehen, was er behauptet, was er halt da gesehen und gemacht hat. Jetzt ist das halt, das alles, was man da hört, ist halt nur aus seinem Mund. Also das ist halt nur das, was er behauptet, was er gesehen hat. Er ist nichts von alledem, was er behauptet, ist irgendwie belegbar. Weder, dass er studiert hat, nur, dass er fürs Militär gearbeitet hat, sonst schon was. Und er sagt, ja, man hat ihn quasi gelöscht aus alle Aufzeichnungen. Also die Uni hat ihn gelöscht, die ganzen Firmen haben ihn gelöscht, die ihn dann schlussendlich ans Militär vermittelt haben. Ich erzähle das jetzt vielleicht ein bisschen falsch, weil das ist sehr komplex, ich habe es mir nicht ganz gemerkt. Und das, der ganze Film ist halt so ein bisschen eine Huldigung für sein Vermächtnis, für sein Alien-Whistleblower-Vermächtnis. Und das ist halt sehr verschwörungserzählerisch alles, weil da sind halt ganz viele Leute, die haben sich vom Staat dann Karten schicken lassen, von der Wüste, wo das alles sein soll. Die haben Aufnahmen von Flügen, die aus der Nähe gemacht worden sind und analysiert und dann in Kontrastfolie aufgedreht und schau, da sieht man es und so. Also auf Englisch sagt man, das ist with a grain of salt, mit einem massiven grain of salt zu konsumieren alles. Aber es ist lustig, das zu sehen. Man kann davon halten, was man will. Also, wie gesagt, Belege gibt es für überhaupt gar nichts von dem, was er sagt. Er redet dann auch über Element. Sie sagen immer Element 115. Das ist der Treibstoff von die UFOs gewesen. Damals, das hat er in die 80er Jahre hat er so ein Interview gegeben. Und mit seinem, weil der ist schon ewig am Weg, also der ist schon ganz, ganz lang, ist der in der UFO-Szene bekannt und tätig und macht Vorträge und was weiß ich. Und wo er das damals beschrieben hat, das Element, hat es das noch nicht gegeben. Also er hat die Eigenschaften von dem Element beschrieben und das war ein Element, das es damals noch nicht gegeben hat. Mittlerweile hat man das im Zuge von wissenschaftlicher Arbeit, nicht wegen ihm, sondern einfach, weil man halt viele Elemente hergestellt hat, die natürlich nicht vorkommen. Die haben dann einfach eine Halbwertszeit für wenige Millisekunden oder so, weil die sind so instabil, dass sie halt sofort zerfallen. Und man hat das Element schon hergestellt und es ist halt super instabil. Aber er behauptet, dass die Aliens eine stabile Form von dem Element haben. Das hat auch einen Namen mittlerweile, das Element. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Er nennt es immer noch Element 115.
Ey, das ist interessant, weil habt ihr mal XCOM gespielt? Das Spiel auf PC, eigentlich auf PlayStation.
Leider
nicht. Zur UFO-Abwehr-Ding spielt und da gibt es Elerium 115. Und das ist auch so Energiequellen.
Ja, ja, das ist Element. Er behauptet, das ist seit die 70er oder 80er Jahre
redet. Ja, das glaube ich schon, dass das, ja, ja.
Und er hat
erfunden haben vom Spiel, aber halt aufgenommen haben.
Da im Spiel, er hat dann einen ziemlich namhaften Reporter auch früher schon, also glaube ich in die 80er Jahre Interview gegeben. Und mit dem Interview von ihm ist die Area 51 erst so ins popkulturelle Gedächtnis gekommen, weil das Interview von ihm vor Jahrzehnten, das war wohl ein Riesending. Das ist irgendwie um die ganze Welt gegangen und Area 51 ist erst seitdem, also in so UFO-Kreisen hat man von der Area 51 schon früher gewusst und man hat halt schon gewusst, das glaube ich, ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Also man hat das schon vorher gewusst, dass es das gibt und man hat vorher schon so die Verschwörungserzählung gegeben, dass da Aliens abgestürzt sind und so. Aber ich glaube, erst der Bob Lazar hat es ins Breite ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. So. Und ja, schräger Film, schräger Charakter. Er hat auf alle Fälle ein saumäßig interessantes Leben geführt. Ich glaube, seine erste Frau war verurteilte Gewaltverbrecherin oder so ähnlich. Das war sie jetzt nicht ganz. Die war eine sehr sketchy Persönlichkeit. Kann mich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern. Und er hatte mal ein Bordell besessen, glaube ich sogar. Oder hat Anteile an einem Bordell gehabt, das betrieben hat.
Der ist schon gestorben, oder?
Nein, der lebt noch. Der ist keine 70, glaube ich.
Ach so, ich finde es also spannend. Ich habe es nur schnell kurz ein bisschen recherchiert über den, weil ich von dem noch nie was gehört habe. Und dann haben wir uns überlegt, okay, es interessiert mich echt jetzt, was der so Net Worth hat, oder? Und sein Net Worth wird zwischen 800.000 und 5,2 Millionen geschätzt, je nachdem, wer ihn schätzt, also ein bisschen mehr Fan-Driven Estimates gehen mehr, sind höher und professionelle also professionelle Trackings sagen so in die, eher moderat, so in die niedrigen Millionen. Und zusätzlich haben wir dann angeschaut, der hat ja gesagt, er ist auf sehr namhafte Universitäten gewesen, wo keiner, also wo alle beiden Universitäten, was er gesagt hat, MIT und was das zweite war, gesagt haben, nein, stimmt nicht, es gibt auch überhaupt keine Aufzeichnungen. Sie haben gesagt, mit seinen Highschool-Noten war er da nie aufgenommen worden. Und trotzdem schafft so jemand, so eine Berühmtheit zu erreichen, ja, und so viel Bullshit zu erzählen, ohne einmal quasi aufgedeckt zu werden. Oder dass man mal hinstellt und sagt, hey, das ist einfach like Bullshit, du bist ein Betrüger.
Das geht ja, das aber meiner Meinung nach. Weil der wirklich an so, ich meine, das Argument, ja, der Staat will mich ruinieren und ich habe das Interview gegeben, weil ich um mein Leben gefürchtet habe, aber erst wenn ich in der Öffentlichkeit bin, kann ich es mir nicht mehr umbringen und so. Das ist schon nicht schlecht erzählt. Und man muss dazu sagen, der Typ war halt ein technischer Genie. Der hat sich als Jugendlicher, als Teenager ein Go-Kart gebaut oder hat dann das Auto von seiner Frau umgebaut mit einem Jet-Antrieb. Der hat einen Civic umgebaut, dass er mit einem Düsenjägerantrieb fährt. Ich glaube 270 oder so hat das geschafft, das Teil dann. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Miles per Hour oder Kilo-KMH. Aber auf alle Fälle, der Typ ist schon echt super interessant und ist halt echt ein weirder, schräger Charakter. Glaub, also es macht glaub, schon Spaß, dem zuzurechnen.
Der lebt halt wahrscheinlich von der Story, wie du sagst, dass er das alles legitimiert, indem er sagt, die größere Macht, die verhindern will, dass sie das erzählt, was da wirklich passiert, oder? Das macht ihn glaubwürdig. Das ist quasi sein Hook, dass er sagt, wenn er das nicht sagen darf, dann darf alle sagen, du bist der, was legst du da her? Aber er sagt, nein, ich liege nicht, warum, das gibt es keine Aufzeichnungen von dir. Ja, es gibt keine Aufzeichnungen, weil der Staat verhindern will, dass man mir glaubt, oder? Das ist so seine
Legitimation. Das, was für sein Leben... Story. Das kann sein, das stimmt da so, ja. Aber allein das, was vor seinem Leben belegt ist, ist halt wahnsinnig interessant und total schräg. Also sogar das, was belegbar ist, was er gemacht hat, ist halt super weird. Das ist halt ein richtig schräger Vogel irgendwie. Der hat halt ein super interessantes Leben geführt, egal ob das stimmt, was er sagt oder nicht. Ja.
Weil der Film, weil der ist einfach so ganz neutral gezeigt, oder? Also nicht wertend irgendwie. Also kein Kommentar.
Das wird so gezeigt, als ob es die Wahrheit ist.
Achso, dann kommt das wahrscheinlich eh von ihm selber wahrscheinlich, oder?
Das kommt komplett von ihm selber. Also der Film, der ist von ihm und Fans und der Reporter, der ihn da interviewt hat, der ist sehr namhaft. Also der ist ein bekannter Reporter, der viele Preise gewonnen hat und das gibt ihm natürlich noch mehr Glaubwürdigkeit, weil der steht schon auch voll hinter ihm. So. Und der Film ist halt total ohne Kritik und ohne irgendwas von ihm zu hinterfragen, ist halt nur ein reiner Vehikel für ihn. Also das ist halt nur seine Geschichte. Der Film soll, die Doku soll das erzählen, was er behauptet, was er erlebt hat. Und das tut sie ja ohne irgendwas zu hinterfragen.
Zu dem Thema.
Ohne irgendwas zu...
Finde ich voll witzig, weil das passt ein bisschen zu dem Thema. Ich habe jetzt auf Instagram was gesehen. Also Andy, hast du noch was zu dem?
Nein, passt nicht, zu dem nichts mehr.
Aber es passt jetzt gerade zu dem Thema Dokus. Es ist ja gerade auf Disney Plus oder Netflix, Disney Plus, glaube ich, diese neue Dinosaurier-Doku von Steven Spielberg. Oder? Okay. Also,
nichts mitkriegen.
Es gibt eine ganz große neue Dino-Doku von Steven Spielberg. Die heißt Dinosaurier. Schauen, wo die läuft. Ja. und da geht es darum, dass sie halt einfach The Dinosaurs heißt es, genau, und ist auf Netflix. Und da haben sie halt so neue Verhaltensweisen, zeigen sie neue Verhaltensweisen und einfach wie Spinosaurus an Hai fischt quasi und so. Das ist auch das Titelbild. Und ich habe sie noch nicht angeschaut, aber ich habe ein paar Ausschnitte gesehen und da haben das, man, Dinosaurier taugen wir immer und ich habe aber nie darüber nachgedacht. Ich habe auf Instagram mit so einem Folge so einem Wissenschaftler, der jetzt gesagt hat, so Verhalten ist nicht wird nicht zu Fossilien. Also fossiliert, in Englisch hat er.
Also die Info findest nicht gesagt. Raus durch Fossilien.
Er hat gesagt, woher, wie, also er macht so einen Stitch, oder du siehst an, der sagt, okay, woher wissen die eigentlich, dass der gefischt hat, der Spinosaurus, oder dass der Dilophosaurus so einen Mating Dance gemacht hat, oder? Und das, weil Verhalten, und er sagt, ja, es stimmt, Verhalten wird nicht als Fossil, also fossiliziert. Also das wird nicht in Stein gegossen quasi. Er hat immer fossilized gesagt, oder? Deswegen weiß ich das deutsche Wort nicht. Und dann habe ich gedacht, stimmt eigentlich? Woher wissen sie so Sachen? Wie sich Dinosaurier verhalten haben? Und er hat noch zwei Beispiele gebracht, diesen Mating Dance eben, oder? Wo er gesagt hat, sie haben Spuren gefunden, versteinerte Spuren, die halt einen Rhythmus und einen Takt haben und verschiedene Positionen. Und dadurch, dass sie wissen, dass halt gewisse Vögel, die solche Mating Dances machen und die Vögel quasi die Ancestors sein von den Dinos, nimmt man halt an, dass die Dinosaurier so einen Mating Dance gemacht haben. Wissen sie, dass der Dilophosaurus das gemacht hat? Nein, wissen sie nicht. Aber sie nehmen es halt an und das gleiche beim Fischen. Sie wissen, dass der Spinosaurus im Wasser war, anhand von den Zähnen haben sie gewusst, dass er Fisch frisst. Sie haben über die Fossilfunde haben sie gewusst, er wohnt in Küstennähe. Das heißt, er hat Fisch gefressen, das heißt, wahrscheinlich hat er geangelt. Also hat geangelt. Weil im Film ist es so, dass er nimmt, glaube ich, ein Stück Dinosaurier, also wie sag mal, ein Stück Dinosaurier, toten Dinosaurier, und den schmeißt er ins Wasser, wartet bis
Köder,
bis der Fisch kommt und frisst nachher den und schnappt sich nach den Fisch. Also hat er geangelt. Er hat gesagt, weiß man das, dass er das dann hat? Nein, ist es wahrscheinlich? Wahrscheinlich nicht. Aber ist es unterhaltsam? Ja. Oder? Und das ist so das Thema bei der Doku. Sie sagen, natürlich sind da wissenschaftliche Erkenntnisse dahinter, aber es ist halt eine Doku auf Netflix, die auch dazu gemacht wird, von Leuten wie Steven Spielberg, um zu unterhalten.
Ja.
Oder?
Ja.
Und
das ist jetzt kein wissenschaftliches Paper.
Das ist genau. Das es halt gibt Paper und er sagt, wenn ihr in Dinosaurier, wenn ihr interessiert seid an Dinosaurier, dann müsst ihr halt Papers lesen. Lest Papers über Dinosaurier, dann wisst ihr wirklich, was halt Wissenschaftler wissen. Alles andere ist unterhaltsam, kann stimmen, kann nicht stimmen. Aber das hat mir bei mir ein bisschen so mindblowing, weil ich mir schon gedacht habe, so, man denkt da nicht, man da ente wahrscheinlich schon, aber ich denke da nicht immer so genau drüber nach und denke mir so, okay. Woher wissen die jetzt eigentlich, dass der das gemacht hat? Ich denke mal, das werden sie schon irgendwie herausgefunden haben. Aber es stimmt ja, Verhaltensweisen kennen sie einfach nicht. Also das kannst du ja eigentlich gar nicht wissen.
Ja, aber das wird ja immer wieder, da gibt es ja immer wieder neue Sachen oder neue Erkenntnisse, weil zum Beispiel der D-Rex, da ist mir immer davon ausgegangen, ja, das ist eine riesige Mördermaschine und der hat halt super krass ausgeschaut und super krasses Mal. Und jetzt ist man ja draufgekommen, dass der wahrscheinlich gar nicht so schnell laufen hat können, wie er hätte müssen, als dass er so ein Jäger hat sein können und dass der vielleicht eher Aas gefressen hat und einfach nur extrem riesig war, aber oft nicht die, also für viel Beute er einfach zu langsam war, wahrscheinlich. Also da kommen ja immer wieder Sachen auf, oder dass die Dinosaurier Jungen, die haben irgendwie Federn gehabt. Da habe ich jetzt mal vor kurzem so ein Bild gesehen, also die Küken und Anführungszeichen von den D-Rexe, die haben einfach ausgeschaut wie ein riesiges Bipperle.
Aber ja, generell ist einfach das so, oder? Dass
woher wissen wir das
Federn?
Ja, da haben die Federn, die haben irgendwie so einen jungen Dinosaurier gefunden mit so versteinerte Rückstände.
Ja. So quasi, aber das gibt davor, habe ich schon öfter gehört, oder? Dass ganz mehr Federn eigentlich die haben hätten sollen.
Genau, das mit den Federn, das ist ja prinzipiell schon glaube ich, auch so erwiesen, oder? Dass es eigentlich nicht weniger so Reptilienhaut gehabt haben, sondern mehr so eher gefiedert wurden und auch viel bunter und so. Also das ist ja in die neueren Dokus und auch in die neueren Computerspiele, die jetzt ja massenhaft auf den Markt kommen in den nächsten Jahren, werden die Tiersache auch schon so dargestellt. Also
haben halt wahrscheinlich mehr von Vögeln gehabt, wie man meint.
Aber zum Beispiel, wie sie geklungen haben, ist ja weiterhin, oder? Das ist alles
geschickt. Ja, das ist alles bei Jurassic Park zum Beispiel, das ist ja alles einfach nur für einen Film gemacht. Sieht man ja beim Make-off, wie sie sich einfach ausgedacht haben, wie die klingen.
Habe ich jetzt aber auch wieder auf Instagram, aber die Folge echt einen Haufen so paläontologische und archäologische Profile. Und da habe ich jetzt auch, habt sicher schon gesehen, wie der T-Rex anscheinend wirklich gelungen hat. Oder haben sie jetzt ja irgendwie erforscht?
Ach so.
Hast du das gesehen? Das Geräusch, ja. Also das ganze andere Geräusch.
Nach.
Ich finde es viel unheimlicher, wie das von Jurassic Park. Aber das schicke ich nachher noch durch. Aber jedenfalls das zum mein Partner zu deiner Doku.
Ja.
Ich hätte jetzt noch...
Warte, eine Sache, bevor du weitermachst. Das Einzige, an was ich gedacht habe, wo der Andy über Bob Lazar gesprochen hat, ist, dass ich zuerst gemeint habe, der heißt Bob Lazar. Oder halt der Saar Bobler.
Bobler.
Okay,
Bobler Saar. Das ist ein geiler Name, Bobler. Ich hätte jetzt noch zwei Gaming-Sachen. Sollen wir ein bisschen überziehen, weil wir so viel Snacks gemacht haben? Oder?
Ja, können wir schon ein bisschen.
Ja, ein bisschen.
Ich glaube, das interessiert den gerade, weil das Board ist, glaube ich, Games auch. Ha?
Eins darfst du noch sagen.
Ja. Und soll ich über einen Ego-Shooter oder über einen Plattformer reden?
Hast du was anderes noch?
Was hast du denn mehr in Erinnerung?
Ich mache jetzt den Ego-Shooter, weil der ist wirklich sehr neu. Der ist nämlich gestern, wir nehmen heute am 17. auf und der ist gestern rausgekommen. Und zwar ist am 16. April ein Spiel rausgekommen, das glaube ich, wir drei schon ein bisschen verfolgt haben oder wir haben schon einmal drüber geredet, und zwar Maus PI for Hire. Das ist von Fumi Games, sage ich das richtig? Oder Fumi? Fumi oder Fumi Games. Playside Studios haben das gepublished. Das ist eben am 16. April rausgekommen für eigentlich alle Plattformen, Nintendo, PlayStation 5, Xbox, Windows, und ich habe es uns für die Steam-Family gekauft auf Steam, damit ihr es dann auch zocken könnt. Und das ist ein Ego-Shooter, der in so Steamboat Willy 30er, 40er Jahre Cartoons-Look daherkommt. Ist wahrscheinlich als Boomer-Shooter einzustufen, Marco?
Ich habe jetzt noch nicht so viel drüber gesehen, aber vermute ich mal ja.
Ja, der ist komplett in Schwarz-Weiß. Es schaut wirklich wie so ein Schwarz-Weiß-Cartoon aus. Man kann sich, wenn man sich jetzt nicht ganz vorstellen kann, erinnert es sehr an Cuphead zum Beispiel, vom Stil her. Cuphead ist auch so ein 30er, 40er Cartoon-Look. Und die Spielumgebung ist komplett in 3D, schaut auch voll gut aus, also hat jetzt eigentlich nichts mit Doom oder so gemeinsam, es hat überhaupt keinen Pixel-Look, sondern ist eben hochauflösend, und die Charaktere sind aber so Sprites, so 2D-Sprites, das heißt, die Leichen am Boden drehen sich quasi immer mit deiner Sichtachse mit, wenn du die bewegst. Und du bist da, also das spielt in einer Welt, die nur von Mäusen bevölkert wird, und du bist eben so Private Investigator, der das Verschwinden von einem Zauberer untersuchen soll. Und das ist schon ganz geil zum Spielen. Immer am Anfang haben es mir eben sofort gekauft, weil ich das unbedingt spielen wollte, weil das jetzt, wenn wir das eben schon eine Zeit lang verfolgen, spielt sich im Prinzip wie Duke Nukem 3D. Also du kannst nicht zielen mit deiner Waffe, sondern du hast einfach nur ein Fadenkreuz in der Mitte vom Bildschirm, mit dem du schießt. Also du schaust jetzt nicht, du hast keinen so Zielmodus wie bei modernen Shooter, wo du über Kimi und Korn schaust, sondern du siehst einfach nur die Waffe am unteren Bildschirmrand und du schießt dahin, wo du hinschaust, quasi in die Mitte vom Bildschirm. Du hast jetzt auch nicht mordsmäßig viel Inventar, du kannst keine keine Medkits mit aufnehmen oder so, oder keine Panzerung, das funktioniert ein bisschen wie bei Doom. Also wenn du verletzt bist, bist du darauf angewiesen, dass du Medikits findest, wo du drüber gehen kannst, dann nimmst du sie auf, Panzerung genau gleich, gibt es so Körperpanzer und Helme. Ich glaube, das ist auch wie bei Doom, oder?
Ja, so ungefähr.
Und ist eben ganz, ganz klassisches, ich sag's jetzt so, ganz klassisches Doomer-Shooter-Gameplay. Aber ist halt saumäßig witzig. Erstens ist es halt total lustig gezeichnet. Die Charaktere sind super lustig. Es ist komplett vertont. Und der Sound ist auch voll geil, weil du halt ständig in so einem Film-Noir artigen Setting mit so langsamer Jazzmusik und so, das ist halt echt geil zum Spielen. Wirkt so ein bisschen wie so ein Film-Noir-Cartoon-Satire als Ego-Shooter.
Ja.
Also wer sowas mag...
Ich habe ein paar Videos gesehen und ich werde mir das auch anschauen, ja. Bald.
Ich habe es eben gestern gesehen, dass es rauskommt und habe gedacht, voll cool, es schaut voll spannend aus, das werden wir auch mal anschauen und dann hast du geschrieben, dass es Kraft hast. Und der Troy Baker spricht dann Hauptcharakter, oder?
Ach, weißt du das nochmal?
Der was
Last of Us. Indiana Jones hat jetzt gesprochen.
Last of Us hat er gesprochen. Uncharted 4.
Spricht dein Bruder von Nathan.
Nein, Sam. Ja, Sam Drake, genau.
Ja, das ganze Voice-Over ist auch super hochqualitativ. Also es macht wirklich saumäßig Spaß. Sound und Voice-Over sind voll gut. Und ich spiele das eben auf dem PC. Ich habe jetzt so ein ich habe jetzt nicht den stärksten Gaming-PC und das kann man halt komplett auf Ultra spielen, weil das braucht eben nicht viel. Ist ein ziemlich kleines Spiel, hat glaube ich nur 9 GB gehabt zum Downloaden, glaube ich.
Ja, das ist schon ordentlich. Noch nicht.
Ja, ich meine, heutzutage, wenn ein Ego-Shooter 150 GB downloaden kann, schon. Ja, macht saumäßig Spaß. Ich habe jetzt noch nicht so lange gespielt, ich glaube eine Stunde, eineinhalb. Aber man kommt relativ schnell rein und weiß da gleich mal gehuckt. Jetzt erzähle ich aber über das zweite auch noch, weil das dauert nicht lang und das ist etwas, was ihr es, glaube ich, auch cool findet. Und ich mag das nicht aufgehalten, weil das auch ziemlich aktuell ist. Wobei, so aktuell ist das, glaube ich, gar nicht. Und zwar habt ihr es von... Ah doch, ist sehr aktuell. Ist auch die Woche rausgekommen. Spitze. Jetzt sind wir ganz aktuell einmal im Vorgeblenk.
Wahnsinn.
Und zwar habe ich mir im Game Pass, kann man das runterladen auf der Xbox Replaced runtergeladen. Habt ihr es davon schon gehört?
Ich habe gesehen, dass es released ist.
Ist im Game Pass, oder?
Das ist so ein Pixel-Look oder so Side-Scroller-mäßig, so Cyberpunk-artig, oder?
Genau. Das ist so ein 2,5D-Plattformer, der spielt 1984 in einem alternativen Amerika, wo es schaut nicht wie die 80er Jahre aus. Also es hat nichts mit dem 80s Nostalgia zu tun, sondern es spielt in einer Welt, in der die Amerikaner am Ende vom Zweiten Weltkrieg nukleare Explosionen auf dem eigenen Grund und Boden ausgelöst haben und deswegen halt die Vereinigten Staaten in so eine Art lokale Apokalypse gefallen sind. Und das spielt eben in die 80er Jahre, Mitte 80er Jahre, wo du an, der heißt Warren, Dr. Warren, du spielst einen Charakter, der arbeitet für die Phoenix Corporation und die Phoenix Corporation ist so eine Vereinigung, wo sich Hilfsorganisationen und private Rettungsdienste und Wissenschaftler eben zusammengeschlossen haben, um Leid eben zu helfen und um quasi die apokalyptischen Zustände, die in die USA da geherrscht haben, ein bisschen erträglicher machen für die Leid. Aber die hat sich im Laufe der Jahrzehnte in so eine riesige in eine riesige Firma verwandelt, die halt so ganz seltsame Machenschaften macht und du wirst von einer AI gesteuert. Also du hast einen Chip implantiert, soweit ich das mitgekriegt habe und die auf dem Chip ist eine AI und die steuert die. Wie ein Puppenspieler. Und das Spiel schaut echt geil aus. Es ist ein bisschen wie Inside oder Limbo. Also du bist total geradlinig, du gehst einfach nur von links nach rechts und wenn du stirbst, dann ist es wie bei Limbo oder bei Inside, dann fängst du einfach an dem Checkpunkt an, wieder am letzten, wo du drüber gegangen bist. Aber du hast halt so Kämpfe, ich habe gelesen, die sind wie bei Batman Arkham, was der Mac hat das gespielt. Du hast so einen Schlagstock Und du merkst halt, wenn die Gegner angreifen und du kannst dann ausweichen, blocken oder attackieren. Beziehungsweise ist der Schwerpunkt viel auf Ausweichen. Und das ist eine geile Kombo. Es ist so Prince of Persia, Inside, Limbo, so eine Mischung aus den Spielen. Also es ist ganz cool, du musst sehr viele Rätselpassagen machen, so Springpassagen, musst aber immer wieder auch kämpfen viel. Und das ist ganz geil gemacht. Und was bei dem Spiel halt richtig cool ist, ist der Cyberpunk-Look. Der macht wirklich saumäßig viel Spaß, weil das Spiel schaut wirklich schön aus. Ich war nie so ein riesen Fan von den 2,5D-Spielen, bis ich dann einmal, ich glaube, das erste, was ich gespielt habe, was am ersten so war, war Octopath Traveler. Mhm. Und so, das hat mich nämlich auch von der Grafik her so fasziniert, das Spiel. Und das ist vergleichbar mit dem von der Qualität her, aber natürlich nicht, wie es ausschaut. Also, aber die Qualität vom Spiel ist wirklich super und der Sound ist auch voll geil. Also das macht saumäßig viel Spaß zum Spielen. Und die Animationen sind so geil. Obwohl das halt so Pixelmandel ist, schaut das voll geil aus, wie die sich bewegen. Also das ist schon wirklich cool gemacht. Schaut euch mal den Trailer an. Der Trailer fängt die Stimmung vom Spiel voll gut ein. Und ja, macht auch voll viel Spaß.
Ist ja wieder so ein Spiel, was im Game Pass jetzt einfach auftaucht ist, oder? Weil das ist wirklich mittlerweile einfach, ich finde das so, also ich finde, der Game Pass ist einfach so mächtig mittlerweile.
Ja. Ich freue mich aber über so ein Spiel eigentlich auch mehr, als ob jetzt das neue Call of Duty 3 ist im Game Pass.
Voll, ja, ich bin da gleich. Also ich finde, das sind so, da kann man so viele Spiele probieren und so viele Spiele einfach mal antesten, dem man sonst vielleicht gar keine Chance geben hat, oder?
Ja, ich glaube, dass, also mir hat die Mischung aus dem Pixel-Look und dem Cyberpunk-Thema, das funktioniert voll gut. Ich glaube, das taugt, denk. Also das als Gameplay geht voll leicht von der Hand. Ich habe mir das beim ersten Kampf habe ich mir gedacht, weil da kämpfst du gleich gegen 5, 6 Gegner, eben auf einer zweidimensionalen Fläche. Und du denkst, dass das ist jetzt einfach nur ein Button, Gemäsche, wie geht das? Aber es stimmt nicht. Du kommst ziemlich schnell rein, wie du die eben verteidigen kannst. Und die Kämpfe machen dann auch voll viel Spaß, obwohl sie halt schon immer das Gleiche sind. Aber es ist schon echt cool, wie man das meistern kann. Es ist easy to learn, hard to master. Ja, ist echt, macht voll viel Spaß. Und die Stimmung vom Spiel ist wirklich Hammer. Da ist ständig so ein Zwielicht. Also das, wenn du im Freien bist, dann ist es halt immer irgendwie so Dämmerung. Und wie sich die Pflanzen bewegen, die Gräser und die Bäume, das schaut schon echt alles geil aus. Also, weil mir mal gesagt, wegen dem Pixel-Look heutzutage, ja, das wäre ja früher auch schon gegangen, aber da haben sie einfach die Idee nicht gehabt für das. Aber das Spiel wäre halt früher überhaupt nicht gegangen, weil ich glaube, du brauchst so viel mehr Rechenleistung für das. Das ist, also, ich glaube, das Spiel, bin mir nicht einmal sicher, ob das auf der 360 gelaufen wäre. So.
Ja.
Weiß ich nicht. Es schaut schon echt cool aus.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Also habe ich bei mir schon auf der also am Plan bei meinem Game Pass. Wie gesagt, Game Pass, ich schaue fast jetzt mal, wenn ich die Xbox einschalte, schaue ich mir die Dinge an, die Neuheiten, was neu in Game Pass gekommen ist. Und ich habe noch kurz, aber das brauchen wir nicht drüber reden, Outer Worlds angefangen.
Cool. Eins oder zwei?
Ist zweier. Muss man es auch so gespielt haben? Glaube nicht.
Nein.
Habe ich also ich bin ganz kurz drin, finde ich super cool, weil ich bin gleich wieder Karl. Ich nehme auch alles mit, was irgendwo umeinander liegt und weiß nicht, ob ich es brauche. Ist da auch sehr, also looten ist da auch sehr, finde ich, macht Spaß. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen ein Problem damit habe, ich finde das Audio auf Englisch extrem schwer akustisch zu verstehen. Also die Funksprüche, gerade am Anfang, tue ich mir extrem haut, die akustisch zu verstehen, und dann sind die Untertitel so klar, oft einmal, dass es echt schwierig ist, der Story zu folgen. Gerade am Anfang.
Ich glaube, die Untertitel kannst du im Accessibility-Menü vergrößern.
Okay, aber hätte es noch besser, dass die Tonqualität, weil gerade am Anfang hast du so viele so Funksprüche Und da habe ich mich echt haut dann. Das war richtig, ja,
die
unangenehm.
Die reden auch so ein sehr altmodisches Englisch zum Teil.
Ja.
Also das ist ein sehr anspruchsvolles Englisch in dem Spiel. Also die reden sehr hochgestochen, alle.
Ich find's ganz cool. Also
Business-mäßig, so 40er-Jahr Business-Englisch.
Ja. Ich springe gerade zwischen Diablo 4, Outer Worlds und dem anderen Spiel, das ich uns noch gekauft habe, dieses Rocky Roads. Wie heißt Rocky Roads? Rock and Roll. Monsters Are Coming, Rock and Road. Das habe ich auch in unserer Bibliothek gekauft. Das ist so also ein Roguelike-Spiel, wo du quasi eine Stadt fährt von oben nach unten. Du bist der Held, laufst außen um, musst quasi die Monster, die von oben und unten kommen, bekämpfen. Die Stadt kämpft auch, ist Tower-Defense-mäßig. Und du musst Ressourcen einsammeln, die zur Stadt bringen, um dann die Stadt abzugraden und weiter auszubauen, so in
so einem
Grid. Und die fährt dann immer weiter ab und kommen eben dann auch verschiedene Gegner und ist auch ganz witzig. Genau, das sind meine Spiele gerade.
Weil du das sagst, hey, mit dem Inventar von Outer Worlds 2, dass du da ein unendliches Inventar hast, hey, das macht mir bei Crimson Desert halt, macht mir das so fertig, hey, dass du ständig zwischen deiner Basis und deinem Missionsziel hin und her musst, die scheiß Loot hin und her tragen. Hey, das ist vor allem, weil es gibt in dem Spiel, bin ich draufgekommen, ganz viele Situationen, wo unendlich Gegner spawnen.
Ja.
Und die lassen alle Loot fallen und das macht mich irre, dass du da quasi dann nach, ich sag mal, Mission dauert 30 Minuten und nach 5 Minuten ist dein Inventar voll. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, das Batch ist jetzt aber glaube ich, habe ich gesagt.
Aber ja, hab ich gehört. Weile.
Ja. Ja, Jungs, ich bin ein jetzt gleich.
Er muss ins Bett, Abschluss.
Wir haben halt massiv überzogen. Michi, fang du an mit der Verabschiedung.
Servus.
Schön was, Burschens, schön was. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß mit dem Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet uns auf Spotify und folgt uns auf Instagram, aber am wichtigsten, bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche und tschüss.
Bleibt cool. Popla.
Tschüss, ciao. Tschüss. Ich gehe jetzt ein paar Mal Desa essen. Oder wie der Andy sagt, fressen in die Goschen rein.
In die Goschen ins Kopfloch einschleudern.